SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Arne Wichern an diesem Montag. Der nächste Streik bei der Deutschen Bahn steht vor der Tür. Die Lokführergewerkschaft GDL hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn zu einer weiteren Arbeitsniederlegung aufgerufen. Im Personenverkehr soll es morgen früh um 2 Uhr losgehen. Im Güterverkehr schon heute Abend. Der Streik soll 24 Stunden dauern. Lars Hofmann berichtet.
Die Bahn hat schon mitgeteilt, sie will ein Grundangebot an Zügen fahren lassen. Aber es ist unsicher, ob das wie bei den letzten Streiks tatsächlich im Fernverkehr wieder 80% sind oder ob es vielleicht doch deutlich weniger Züge werden, weil kaum Zeit ist, das irgendwie vorzubereiten. Auch die Regionalzüge der Bahn werden bundesweit massiv von Ausfällen betroffen sein. Genauso sieht es bei den S-Bahnen aus, die von der Bahn betrieben werden. GDL-Chef Klaus Weselski hatte ja angekündigt, dass Streiks jetzt mit weniger Vorlauf angekündigt werden sollen. Und die Bahn kritisiert das auch als Zumutung für die Passagiere, weil es einfach viel weniger Möglichkeiten gibt, sich vorzubereiten.
Außenministerin Baerbock hat eine weitere Möglichkeit ins Spiel gebracht, um der Ukraine mit bestimmten Waffen helfen zu können. Dabei geht es letztlich um die Debatte, bestimmte Marschflugkörper an das von Russland angegriffene Land zu liefern. Georg Schwarte.
Außenministerin Baerbock ist offen für einen Ringtausch von Marschflugkörpern mit Großbritannien. Der Ringtausch war sozusagen eine deutsche Erfindung und wäre eine Option, so Baerbock in der ARD-Sendung Karen Mioska. Die Idee eines Ringtausches, Deutschland würde Marschflugkörper vom Typ Taurus an Großbritannien liefern, das seinerseits britische Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine weiterreicht. Hintergrund dieses möglichen Ringtausches ist die Weigerung von Kanzler Scholz, der Ukraine die seit 11 Monaten von Kiew erbetenen Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen. Scholz befürchtet, Deutschland könne so mittelbar in eine direkte Kriegsbeteiligung hineingezogen werden.
Portugal rückt ein Stück nach rechts. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl haben die regierenden Sozialisten verloren. Wahlsieger ist das Mitte-Rechts-Bündnis Demokratische Allianz. Anna Mund berichtet.
Das konservative Wahlbündnis erreichte Prognosen zufolge zwischen 29% und 33% der Stimmen. Dicht dahinter liegt die Sozialistische Partei mit 25% bis 29%. Die Rechtsaußenpartei Schäger, auf Deutsch es reicht, folgt auf dem 3. Platz. Sie erreichte zwischen 14% und 17% der Stimmen und hätte damit ihr Ergebnis bei der letzten Parlamentswahl mehr als verdoppelt. Damit zeichnet sich in Portugal eine schwierige Regierungsbildung ab. Der Wahlsieger wird wohl auf kleinere Parteien angewiesen sein. Eine große Koalition gilt als so gut wie ausgeschlossen.
Seit Samstagabend wurde in den Schweizer Alpen eine Skitourengruppe vermisst. Heute früh erreicht uns die Nachricht, 5 der 6 Skitourengänger sind nach Angaben der Polizei tot aufgefunden worden. Schlechte Wetterbedingungen hätten die Suche erschwert, erklärte die Kantonspolizei Wallis heute früh. Der 6. Vermisste werde weiterhin gesucht. In Hollywood ist die Oscar-Verleihung zu Ende gegangen. Wer in diesem Jahr die begehrten Filmpreise bekommen hat, sagt uns Reinhard Spiegelhauer.
Am Ende gab es 7 Oscars für Oppenheimer. Bester Film, beste Regie, Christopher Nolan, und bester Hauptdarsteller, Cillian Murphy, gingen an den Historienfilm. Daneben gingen die Oscars für den besten Nebendarsteller, Robert Downey Jr., die beste Kamera, den besten Schnitt und die beste Musik an Oppenheimer. Immerhin 4 Oscars gab es für die feministische Steampunk-Frankenstein-Variation Poor Things von Yorgos Lanthimos, darunter die Auszeichnung für die beste Hauptdarstellerin Emma Stone. Zum besten internationalen Film gekürt wurde The Zone of Interest des englischen Regisseurs Jonathan Glazer.
In der Fußball-Bundesliga bleibt Bayer Leverkusen auf Titelkurs. Der Tabellenführer hat im Abendspiel Wolfsburg mit 2:0 besiegt und stellte den 10-Punkte-Vorsprung auf Bayern München wieder her. Trotzdem will Leverkusens Mittelfeldspieler Granit Xhaka noch nicht über die Meisterschaft reden.
Es sind noch 9 Spiele. Aber gewonnen ist natürlich noch nichts. Wir müssen weiterhin so arbeiten, fleißig arbeiten, konzentriert bleiben. Wenn der Tag kommt, wo es rechnerisch dann nicht mehr aufgeht, dass Bayern uns aufholen kann oder jemand anders, dann werden wir drüber reden.
Außerdem gab es gestern noch 2 weitere Ergebnisse aus der Fußball-Bundesliga. Frankfurt-Hoffenheim 3:1 und Bochum-Freiburg 1:2.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wechseln sich Wolken und Sonne ab. Teilweise kann es nass sein, vor allem Richtung Norden. Die Höchstwerte am Nachmittag zwischen 6 Grad im Westerwald und 15 Grad in Tauberfranken.
SWR aktuell. Hintergrund.
Streiks bei der Bahn, beim Bodenpersonal der Lufthansa, Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer. Die Logistikbranche hat mit extremen Herausforderungen zu kämpfen. Wie gehen Spediteure und Unternehmen damit um? Müssen wir uns dauerhaft auf Lieferprobleme einstellen? Das wollen wir in dieser Woche in einer Serie klären. Logistik in Deutschland, eine Branche in der Klemme. Beginnen wollen wir mit der Logistikbranche an sich. Gesprochen habe ich mit Thomas Wimmer. Er ist Vorstandsvorsitzender der Bundesvereinigung Logistik in Bremen. Fangen wir mal beim Bahnstreik an, der uns in der letzten Woche schon beschäftigt hatte und jetzt uns wieder beschäftigt. Man hört immer wieder, dass der Schaden, der dadurch der Wirtschaft entstanden ist, in die Milliarden geht. Wenn wir da aus Sicht der Logistikbranche rangehen, aus welchem Bereich hören Sie da die größten Klagen?
Naja, da wo die Bahn den größten Sinn macht, heißt Massengüter zu transportieren für die Stahlindustrie, für die Chemieindustrie, Gefahrguttransporte, Rohstofflieferungen, Exporte, Automobilwirtschaft. Da ist dann natürlich schon eine Störung drin, wobei es da auch wiederum abhängig ist, von welchem Bahndienstleister diese Transporte durchgeführt werden. Weil wenn einer bestreikt wird und die anderen nicht, dann entstehen dort völlig unterschiedliche Situationen.
Aber natürlich ist sowas sehr schwer vorhersehbar, ne? Also welcher Zug jetzt wie weit kommt, wo er dann möglicherweise an einem roten Signal steht, weil auch das Stellwerk bestreikt wird?
Wenn das Stellwerk bestreikt wird, ja, hat man eine andere Wirkung. Ansonsten berichten die Privatbahnen durchaus, dass sie manches Mal besser und schneller haben zustellen können, weil das Netz endlich mal frei war. Das ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint, aber war natürlich ein Effekt.
Jetzt war der Streik ja vorhersehbar und auch viele Unternehmen haben versucht, ihre Waren ja von der Schiene auf die Straße, sprich in den Lastwagen zu verlagern. Das geht natürlich nicht überall und macht auch ohnehin auf den schon überlasteten Straßen im Prinzip wenig Sinn. Welche, ich sag mal, kreativen Lösungen haben denn einige Logistikunternehmen finden müssen, um Waren von A nach B zu bringen?
Naja, die Bevorratungsstrategie der Kunden ist natürlich immer interessant, wenn die Waren nicht so knapp sind, dass man größere Umwege in Kauf nehmen kann, dann können sie relativ pünktlich liefern, dann ist Ware immer noch verfügbar. Und die Kreativität ist das, wo wir als Logistikdienstleister ja jederzeit gefordert sind, weil egal, ob Sie einen Verkehrsunfall haben, eine plötzliche Straßensperrung oder andere störende Effekte dazwischen kommen. Sie müssen darauf reagieren. Und wenn es vorhersehbar ist, ist es noch leichter, weil man dann einfach Möglichkeiten hat, mal andere Dinge zu tun.
Früher ist es ja nun so gewesen, dass viele Unternehmen auch ein entsprechend großes Lager hatten und einfach auch ein bisschen abpuffern konnten. Das heißt, wenn Nachschub aus welchen Gründen auch immer verspätet gekommen ist, hat man halt sein Lager als Pufferzone gehabt. Gibt's inzwischen nicht mehr. Just-in-Time-Produktion ist das große Stichwort. Das heißt, die Waren kommen dann zum Unternehmen, wenn sie auch wirklich in der Fabrikation gebraucht werden. Müssen wir davon vielleicht wieder weg? Müssen wir wieder hin zu mehr Lagerhaltung?
Kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Auch das hängt wieder von den Produkten ab, mit denen Sie zu tun haben. Wenn Sie Massenprodukte haben, die relativ preisgünstig sind, da können Sie auch mal die Bevorratung erhöhen. Wenn Sie sehr spezifische Produkte haben, wie beispielsweise in der Automobilindustrie, wo viele Systeme, die angeliefert werden, genau für dieses eine Fahrzeug gedacht sind, in dem sie dann verbaut werden, dann haben sie relativ wenig Chancen. Und die Variantenvielfalt ist inzwischen so hoch, dass sie das mit Lager gar nicht mehr abdecken können, sondern sie brauchen flexible Produktion an verschiedenen Stellen, um dann spätestmöglich das genaue Produkt zu generieren.
Sagt Thomas Wimmer, er ist Vorstandsvorsitzender der Bundesvereinigung Logistik.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Abhörfall bei der Bundeswehr ist heute Thema in Berlin. Die Unionsfraktion im Bundestag hat eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses beantragt. Dazu wird auch Verteidigungsminister Pistorius erwartet. Bianca Schwarz berichtet.
Der Abhörfall bei der Bundeswehr ist auf mehreren Ebenen brisant. Wie konnten russische Agenten sich einfach bei einer Videokonferenz hoher deutscher Luftwaffenoffiziere einklinken? Wieso hat es anscheinend keiner der Teilnehmer bemerkt? Nachdem der Gesprächsmitschnitt in Russland veröffentlicht wurde, hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius von einem individuellen Anwendungsfehler durch einen Teilnehmer der Videokonferenz gesprochen. Pistorius warf der russischen Führung außerdem vor, einen Informationskrieg mit dem Ziel einer Spaltung in Deutschland zu führen. Brisant ist der Fall auch wegen inhaltlicher Widersprüche. Die Union will in der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses deswegen auch über die ablehnende Haltung von Kanzler Olaf Scholz zu einer Taurus-Lieferung an die Ukraine sprechen.
Ärztinnen und Ärzte, die bei der Gewerkschaft Marburger Bund organisiert sind, werden heute an den Unikliniken in Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm die Arbeit niederlegen. Eine zentrale Kundgebung ist vor dem Finanzministerium in Stuttgart geplant, teilte die Gewerkschaft mit. Aus Stuttgart berichtet Phyllis Kükrikoll.
Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund begründet ihren Warnstreik mit 4 ergebnislosen Verhandlungsrunden. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder habe jede Bereitschaft zu einer fairen Vereinbarung vermissen lassen. In den Unikliniken würden schwerstkranke Patientinnen und Patienten mit hochkomplexen Fällen versorgt. Dazu kämen noch Forschung und Lehre. Das sei eine Dreifachbelastung, so der Marburger Bund. Im Vergleich habe man die längsten Wochenarbeitszeiten und trotzdem seien die Unikliniken Schlusslicht bei den Ärztegehältern. Man fordere Wertschätzung. Es werde zwar zu Einschränkungen in den beschränkten Universitätskliniken in Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm kommen, etwa bei nicht dringlichen und verschiebbaren Operationen. Die Notfallversorgung sei während des Warnstreiks aber sichergestellt. Der Marburger Bund fordert höhere Zuschläge für die Regelarbeit in der Nacht an Wochenenden und Feiertagen.
Der Amoklauf von Winnenden ist auch nach 15 Jahren für viele eine unfassbare Tat. Am 11. März 2009 hatte ein 17-jähriger Schüler in Winnenden im Rems-Murr-Kreis und in Wendlingen am Neckar im Kreis Esslingen insgesamt 15 Menschen erschossen. Heute wird der Opfer des Amoklaufs gedacht. Miriam Staber.
Um 9.33 Uhr läuten in Winnenden die Kirchenglocken. Um diese Uhrzeit ging vor 15 Jahren der erste Notruf bei der Polizei ein. Danach findet an der Gedenkstätte für die Opfer des Amoklaufs im Winnender Stadtgarten eine Gedenkfeier statt. Dabei werden die Namen aller 15 Opfer verlesen. Außerdem gibt es am Vormittag und am Abend ökumenische Gedenkgottesdienste. Auch an der Schule des Amoklaufs, der Alberville-Realschule in Winnenden, finden besondere Veranstaltungen statt. Dabei soll es neben der Erinnerung an die schreckliche Tat auch um das Lernen für die Zukunft und beispielsweise um wertschätzendes und friedliches Miteinander in den Klassen gehen, teilte die Schulleitung mit.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin wollen die Klimaaktivisten der letzten Generation an diesem Montag bekannt geben, wie sie ihre Proteste künftig gestalten. Auf die Straße kleben wollen sich die Anhänger jedenfalls nicht mehr. Von einem neuen Kapitel ist da die Rede. Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas über die Woche des Neuanfangs.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja, ja, Sie haben ja recht mit Ihrem genervten Augenrollen. Klingt ganz schön abgedroschen. Aber ein bisschen Zauber könnten die Aktivisten der letzten Generation schon gut gebrauchen, denn eigentlich sind sie und ihre Ziele zuletzt ganz schön in Vergessenheit geraten. Und allzu viel Magisches war bei ihren Klebeprotesten auf der Straße auch nie zu spüren, schon gar nicht für die Sache, also den Klimaschutz. Jetzt also ein Neuanfang. Seit Tagen schon zählt auf der Website der Aktivisten ein dramatischer Countdown herunter. Von einem neuen Kapitel im Widerstand ist die Rede. Ohne Kleberei wohl, aber mit ungehorsamen Versammlungen auf der Straße, heißt es. Wie viel Zauber in diesem neuen Anfang steckt, das wird sich diese Woche erstmals zeigen. Und wie schwierig so ein Neustart sein kann, das weiß jeder, der nach Monaten mal wieder ins Fitnessstudio geht. Viel Zauber gibt's auch dort nicht zu erleben, jedenfalls nach meiner bescheidenen Wahrnehmung.
Sagt Jim Bob Nikschas aus unserem Hauptstadtstudio.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.